Ist KI wirklich dabei, die Enterprise-Software zu zerstören? Oder erleben wir gerade die größte Fehlbewertung im SaaS-Sektor seit Jahren? In dieser Folge sprechen wir mit Technologieinvestor und Unternehmer Stefan Waldhauser über die große KI-Panik an den Märkten. Kollabierende SaaS-Bewertungen, Europas Tech-Zukunft und die Frage, warum einige der spannendsten Wachstumsunternehmen heute günstiger bewertet sind als vor 5 Jahren. Wir diskutieren, warum KI Anwendersoftware nicht einfach auffrisst, welche SaaS-Modelle echte Gewinner der KI-Ära werden könnten, und weshalb Unternehmen wie Monday.com trotz Crash attraktiv sein könnten. Eine Folge über KI-Hype, Wertungslogik und die Zukunft von Wachstumsinvestments. Und damit herzlich willkommen zum Bluetooth Finanzpodcast.
Die Börsenwelt verändert sich. Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Wir beleuchten für Sie die Themen, die wirklich zählen. Als unabhängiger Vermögensverwalter mit über 30 Jahren Erfahrung begleiten wir Sie mit fundiertem Wissen durch die Welt der Finanzen. Los geht's!
Heute sprechen wir über eines der kontroversesten Themen an den Kapitalmärkten. Die Zukunft wachstumsstarker Technologieunternehmen im Zeitalter von KI. Mein heutiger Gast dazu, Stefan Waldhauser, ist Unternehmer, langjähriger Softwareinvestor und Autor des Blogs High Growth Investing. Seit über 25 Jahren analysiert er Technologieunternehmen mit einem besonderen Fokus auf Software as a Service, Plattformmodelle und Wachstumsaktien. Darüber hinaus schreibt er über seine High-Growth-Investing-Anlagestrategie und teilt Einsichten zu KI-Disruption, Marktstrukturen und Portfoliostrategien. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Waldhauser.
Danke für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Ja, Herr Waldhauser, bevor wir tief eintauchen, wie würden Sie sich heute selbst beschreiben? Eher als Unternehmer, Technologieanalyst oder Value-Investor?
Das ist schwierig. Das ist tatsächlich eine Mischung aus allem. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ganz im Gegenteil, in meinem Fall hängen die Tätigkeiten bzw. meine Rollen ganz eng miteinander zusammen. Ich bin nach wie vor Unternehmer, habe schon mehrfach gegründet und mein aktuelles Unternehmen, der Aktienguide, das ist ja ein SaaS-Unternehmen, in dem es um das Thema Aktienanalyse geht. Also genau das, was ich mache. Im Endeffekt baue ich damit die Tools, die ich als junger Investor gerne gehabt hätte, und mache sie der Öffentlichkeit verfügbar. Also das eine hängt mit dem anderen eng zusammen.
Da schließt dann auch meine nächste Frage dran an, denn Sie kommen ja, wie Sie gerade gesagt haben, ursprünglich selbst auch aus der Softwareindustrie. Wie stark prägt diese operative Erfahrung heute noch Ihre Investmententscheidungen?
Sehr stark. Ich bin ja bekannt als Experte für Softwaretechnologie und Hobbybörsianer 30 Jahre lang gewesen, bevor ich mein Hobby eben zum Beruf gemacht habe. Bin großer Fan des legendären Investmentmanagers Peter Lynch, und der plädierte immer dafür, möglichst dort zu investieren, wo man sich eben besser auskennt als andere, wo man so einen gewissen Vorteil, Domain-Expertise hat. Und das ist bei mir eben Software und der Bereich digitale Plattform. Und deswegen bin ich daran nicht nur zu Hause, sondern investiere auch schwerpunktmäßig in diesem Bereich.
Viele Anleger verbinden Wachstumsaktien ja oft automatisch mit hohen Bewertungen und spekulativen Narrativen. Sie argumentieren aber regelmäßig, High Growth Investing ist Value Investing. Was meinen Sie damit konkret?
Ja, meine Art des Investierens in Tech, speziell Software, Wachstumswerte, entspricht im Grundgedanken genau dem, was das klassische Value Investing auch ist. Ich betrachte eben den Aktienkurs eigentlich nur als Preisschild, der gerade mal an so einer Aktie dranhängt und jeden Tag geändert wird, und versuche aber den echten Wert des Unternehmens in der realen Welt außerhalb der Börse einzuschätzen und investiere immer dann, wenn es einen Abschlag gibt, also das Unternehmen an der Börse gerade billiger zu haben ist, als es eigentlich wert ist oder in einigen Jahren wert sein wird. Die Spielregeln zum klassischen Value Investing sind etwas unterschiedlich, also mit anderen Kennzahlen agieren. Das alles beschreibe ich zum Beispiel auf meinem Blog, wie ich das mache. Und aber im Prinzip bin ich ein Value-Investor, der sich aber eben mit Technologie beschäftigt.
Heißt das im Umkehrschluss, der Markt versteht Wachstum oft falsch?
Der Markt, würde ich mal sagen, also wenn Markt die Börse, wie sie jetzt tickt, bezeichnet, dann achtet der momentan einfach gar nicht auf fundamentale Kennzahlen, auf sowas wie eine Bewertung, sondern es werden Geschichten erzählt und diese Narrative werden gekauft und auf die Bewertung wird erstmal gar nicht geschaut. Aber solche Phasen gab es an den Börsen auch in der Zeit, wo ich jetzt dabei bin, fast 40 Jahre schon mehrfach. Am Ende des Tages fallen solche Hypes immer wieder in sich zusammen und dann zählt wieder, was ist denn das Unternehmen, was ist die Technologie in der echten Welt wirklich wert? Also diese Fragen stelle ich. Und tatsächlich, der Markt sieht jetzt nur noch das Umsatzwachstum und alles, was im Umsatz wächst, wird gekauft, völlig unabhängig von der Bewertung. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht falsch.
Viele Investoren sind nach den letzten Jahren bei SaaS-Aktien regelrecht traumatisiert. Warum beschäftigen Sie sich ausgerechnet jetzt intensiver mit diesen Unternehmen?
Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich mich jetzt intensiver mit diesen Unternehmen beschäftige. Ich beschäftige mich mindestens seit 25 Jahren fast ausschließlich mit Software, weil da habe ich meine erste Softwarefirma gegründet. Ich investiere jetzt noch intensiver in SaaS, als ich das vor 3, 4, 5 Jahren gemacht habe, weil damals war der große Hype eben um die Cloud-Aktien, um die SaaS-Aktien. Und die waren damals bewertet, ähnlich wie heute Halbleiter-Aktien, zu dem 10-fachen, 20-fachen, 30-fachen des Umsatzes. Und diese Unternehmen haben sich gar nicht so groß verändert seitdem, aber plötzlich werden sie eben nur noch zu einem Bruchteil bewertet, sind manchmal zu weniger als dem 10-fachen nicht des Umsatzes, sondern des Cashflows zu haben. Und da wird es für mich als Unternehmer, der die Aktie immer als ein Unternehmensanteil sieht, als das, was sie also eigentlich ist, so richtig interessant. Und aber natürlich passt das momentan ja nicht in zur aktuellen Börsenlage. Und diese Aktien leiden und sie leiden derzeit weiter. Aber damit muss ich leben und das kann ich auch recht gut, muss ich sagen.
Ist das antizyklische Überzeugung oder sehen Sie tatsächlich fundamentale Fehlbewertungen?
Im Endeffekt bin ich ein überzeugter Antizykliker, ja. Das stimmt, weil ich eben die fundamentalen Fehlbewertungen sehe. Also ein einstelliges Cashflow-Multiple, eine solche Bewertung, wird heute Softwareunternehmen zugestanden, die aber immer noch um 20-25% profitabel wachsen. Und das passt ja einfach nicht zusammen. Das heißt, diese Bewertungen wären nur dann gerechtfertigt, wenn die SaaS-Geschäftsmodelle wirklich durch KI zerstört werden. Und daran glaube ich eben nicht, auch gerade als Softwareunternehmer. Meines Erachtens birgt die KI für die Softwarefirmen, für die SaaS-Firmen mindestens genauso viele Chancen wie Risiken, weil es ja nicht nur so, dass junge KI-Startups diese Technologie nutzen können. Auch etablierte Softwarefirmen haben die Technologie zur Verfügung und können sich anpassen. Und wer sich zügig anpassen kann, der wird zu den großen Gewinnern gehören. Und diese Gewinner der Zukunft, die gehört es jetzt rauszufinden unter den Softwareaktien. Und die werden heute allesamt sehr günstig gehandelt, während die KI-Infrastrukturwerte und die Halbleiterwerte ja in aller Munde sind, gehypt werden und ja eigentlich zu Mondpreisen gehandelt und viel zu teuer sind.
Und damit hätten Sie dann auch die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Denn kommen wir mal zu Ihrem wahrscheinlich meist diskutierten Thema zuletzt, nämlich warum KI die Enterprise-Software oder Unternehmenssoftware, auch Anwendungssoftware genannte, nicht frisst.
Also der Titel ist ja eine Anspielung auf ein berühmtes Essay von Mark Andreessen. Software is eating up the world, hieß es damals. Und jetzt ist das Narrativ ja, die KI frisst Software auf. Also Softwarefirmen werden nicht überleben. Es geht ja so weit, dass da wirklich der Untergang von SAP und wie sie alle heißen, angesagt wird. Und ich glaube da eben nicht dran, weil die Geschichte ist zwar einfach erzählt und vielleicht verfängt die auch so bei den Investoren. Jeder kann heute mit den üblichen Vibe-Coding-Tools ganz schnell eine App bauen. Ich muss dazu nicht mehr programmieren können. Aber was dann da rauskommt, ist beileibe nicht geeignet, um eine erfolgreiche Softwarefirma aufzubauen. Ganz abgesehen davon, dass eine erfolgreiche Softwarefirma ja viel mehr ist als nur der Code. Ja, da gehören Vertriebswege dazu, Distributionsnetzwerk, ein gutes Marketing. Und ja, der App Store wird geflutet mit Apps, aber diese Apps haben eigentlich kaum eine Chance, gegen jetzt die etablierten Apps anzukommen, wenn sie nicht irgendwelche Dinge ganz anders machen. Ja, also es geht immer darum, welche Idee habe ich. Die Programmentwicklung, dass ich jetzt schneller Software bauen kann, das gilt ja genauso für die etablierten Softwarehersteller. Also warum soll die Disruption daher aus dieser Ecke kommen? Ja, die kann nur kommen, wenn ein Softwareunternehmen nicht agil genug ist, sich auf die neue Welt anzupassen. Das wird auch passieren, aber das ist ein anderes Thema.
Wenn wir uns allerdings den Markt anschauen, scheint der das ja doch aber aktuell zu glauben. Denn wenn wir uns Unternehmen wie Atlassian, GitLab oder Monday anschauen, teilweise 50-70% Kursverlust trotz weiter starkem Wachstum und hoher Margen. Warum ist die Angst derzeit also so groß?
Bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner, weil ich bin ja genau derjenige, der solche Werte kauft zu diesem Preis. Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viel Momentum getrieben ist. Ja, also So nach dem Motto, wenn die Aktie 50% gefallen ist, dann muss da ja was dran sein. Die Disruption muss ja da sein. Also wenn man sich jetzt die jüngste Quartalsberichterstattung anguckt, Monday ist ein schönes Beispiel aus meinem Portfolio. Die Zahlen waren richtig gut. Ja, und trotzdem, wenn man sich dann die Berichterstattung darüber anguckt, es wird zwar erwähnt, dass die Zahlen eben gut sind, aber dann werden sich kleine Dinge rausgepickt und man findet in so einem Zahlenwerk immer was, an dem, was man aussetzen kann, was schöner sein könnte. Und es gibt ja auch eine gewisse Disruption. Ja, also Softwarefirmen finden heute ihre Kunden nicht mehr so einfach wie früher über Google, sprich das Thema SEO. Oder Performance Marketing, indem ich Ads schalte, digitales Marketing. Das muss im KI-Zeitalter umgebaut werden. Es funktioniert nicht mehr so. Aber das bedeutet ja lediglich, dass die Go-to-Market-Strategie umgebaut werden muss. Es bedeutet ja nicht, dass die Software an sich plötzlich weniger wertvoll ist. Also letztendlich geht es immer darum, schafft die Software Wert? Und wenn das so ist, dann wird die auch nach wie vor gemäß ihres Nutzens bepreist und ja erfolgreich sein. Und im Endeffekt, für mich kommt es da auf die Zahlen an. Das Narrativ versuche ich immer kritisch zu hinterfragen, gerade wenn es so auf den ersten Blick einfach klingt.
Also würden Sie schon sagen, es ist Narrative Trading, wie man so schön sagt.
Ja, absolut. Die Börse ist momentan beherrscht von spekulativen, kurzfristigen Geschäften.
Sie unterscheiden ja sehr klar zwischen System of Records, System of Engagement und System of Intelligence. Vielleicht können Sie das einmal greifbar erklären.
Ja. Das größte Problem ist, dass von Nicht-Software-Fachleuten momentan alle Software quasi in einen Topf geschmissen wird. Und das heißt ja, SaaS wird disruptiert von KI. Und dabei gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Software oder Software-as-a-Service-Unternehmen. Da gibt es erstmal Konsumentensoftware, sprich B2C-Software. Und dann gibt es Unternehmenssoftware, also B2B-Software. Und in der B2B-Software, da muss man ja auch drei fundamental unterschiedliche Arten von Systemen unterscheiden. Und das eine ist das System of Record, wo der Zustand eines Unternehmens getrackt wird, festgehalten wird. Und das ist ja alleine schon aus gesetzlicher Sicht, aus regulatorischer Sicht ganz, ganz wichtig. Also eine KI kann vielleicht zukünftig Arbeit im Unternehmen übernehmen. Ich behaupte ja, sie wird mehr assistieren und muss vom Menschen auf jeden Fall orchestriert werden. Aber selbst wenn Sachbearbeiter ersetzt werden von KI-Agenten, dann muss die Arbeit dieser Agenten natürlich trotzdem protokolliert werden. Der Zustand des Unternehmens muss genauso festgehalten werden. Die Buchführung muss passen und so weiter und so weiter. Und all diese Systeme, diese System of Record Systeme sind ziemlich weit entfernt von der Disruption. Also das ist so typischerweise ein SAP oder ein ServiceNow, diese großen Systeme. Die haben schon gewisse Probleme auch, weil das sind diese Riesenunternehmen, die nicht so agil sind wie kleine Herausforderer. Aber das hat nicht wirklich was mit KI zu tun, außer dass sie sich vielleicht langsam auf die KI-Zeit einstellen können als kleinere Unternehmen. Aber prinzipiell diese Anbieter von System of Record sind, ich will nicht sagen fein raus, aber sind nicht so gefährdet wie die Anbieter der zweiten Art von Software, nämlich die nennt man Systems of Engagement. Das ist die klassische Benutzeroberfläche, wo es mehr darum geht, dass Menschen auf hoffentlich einem gut zu bedienenden System Dinge tun. Also eine Reporting-Software, wo man sich auf irgendwelchen hübschen Dashboards Dinge im Unternehmen anschaut oder ein Webbaukasten, womit man sich Websites zusammenklicken kann. Also das ist so eine Firma, das sind so Unternehmen wie Wix zum Beispiel oder auch Adobe als bekannterer Name, die ja aus meiner Sicht schon eher gefährdet sind. Ja, wenn mehr und mehr Designaufgaben von der KI übernommen werden, menschliche Designer, ja, zumindest effizienter werden, sagen wir mal so. Ich will nicht sagen, dass sie obsolet werden, aber der Beruf des Webdesigners ist sicherlich nicht mehr derjenige, der vor ein paar Jahren war. Dann wären natürlich die Systeme, die die Arbeit unterstützt haben, dieser Berufsgruppen weniger relevant. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das ist die Systems of Intelligence. Das ist da, das früher hätte man gesagt, Workflow-Systeme, also überall da, wo Unternehmensprozesse abgebildet werden. Da ändert sich auch sehr viel, weil jetzt eben nicht nur Menschen diese oder deterministische Algorithmen in diesen Workflow-Systemen vorkommen, sondern da gibt es eben jetzt auch den KI-Agenten, die da weitere Operatoren sind in den Prozessen und die müssen eingebunden werden, müssen orchestriert werden. Aber das bedeutet nicht, dass alle Hersteller von Workflow-Systemen oder BPM, sagt man auch, Business Process Management Systemen, jetzt tot sein. Die müssen sich nur eben anpassen und weiterentwickeln. Und einige werden das schaffen und andere eben nicht.
Aber dann denken Sie schon, dass die, die dem Grundsatz des System of Record zuzuordnen sind, in der KI-Welt sogar noch wertvoller werden könnten?
Wenn Sie die Anpassung an das neue Zeitalter schaffen. Also auch eine SAP kann sich nicht einfach ausruhen und so bleiben, wie sie sind. Aber die haben ja alle Möglichkeiten. Ja, die haben die finanziellen Möglichkeiten. Die könnten Unternehmen dazu kaufen, was sie in der Vergangenheit ja schon getan werden. Da mache ich mir eher Sorgen, dass die Innovationskraft verloren gegangen ist bereits auf dem langen Weg, den die SAP schon hinter sich hat. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, wenn diese Unternehmen jetzt Probleme bekommen im KI-Zeitalter, dann ist es nicht das KI-Zeitalter an sich, sondern es ist die mangelnde Adaptionsfähigkeit an eine neue Zeit, so würde ich es mal nennen.
Ja, dann jetzt mal ein bisschen provokant gefragt. Klingt es nicht ein Stück weit nach dem klassischen Argument etablierter Industrien vor jeder Disruption, also nach dem Motto, so schnell ersetzt uns niemand? Was, wenn KI-Agenten tatsächlich schneller produktionsreif werden, als viele heute erwarten?
Ich würde sagen, die sind bereits produktionsreif. Ja, also es kommt darauf an, was man unter einem KI-Agent versteht. Also ein KI-Agent, der als wiederkehrende, repetitive Aufgaben übernimmt, irgendwelche Webrecherchen, die früher ein Mitarbeiter einmal in der Woche durchführen musste, wiederholt, was auch immer, solche kleinen Dinge, das funktioniert ja längst. Also vor den KI-Agenten braucht niemand Angst haben. Im Gegenteil, die werden unsere Arbeitswelt nur interessanter und abwechslungsreicher machen und stupide Aufgaben können mehr und mehr übernommen werden von der KI. Die Frage lautet eher, was passiert denn, wenn echte, allgemeine künstliche Intelligenz erfunden wird, also AGI, sagt man ja. Das, was wir heute haben, ist ja was ganz anderes. Das ist nur generative KI und die ist überhaupt nicht intelligent. Die simuliert Intelligenz und das kann manchmal so wirken, als wenn da ein ChatGPT intelligent wäre. Aber das ist es natürlich nicht. Das ist eine wunderbare Unterstützung und Assistenz des Menschen. Aber das kann auch nicht in eine Richtung laufen, dass diese Art von Intelligenz oder eben nicht Intelligenz den Menschen am Ende des Tages überlegen ist. Wenn sich das ändern würde, also wenn wir tatsächlich KI in eine Richtung weiterentwickeln könnten, sodass es dann den Menschen überlegen ist, dass diese Systeme nicht mehr orchestriert werden müssen letztlich von Menschen. Ich glaube, dann müsste ich hier meine ganzen Investmentthesen nochmal komplett hinterfragen. Ich weiß nicht, ob ich dann in Software noch investiert sein möchte, aber es gibt keinen Hinweis, dass das mit den heutigen Methoden in diese Richtung geht. Ich weiß, dass Leute wie Sam Altman was anderes erzählen, aber was ich so lese von Leuten, die sich ja mit KI als Wissenschaft und nicht fernab der Börse beschäftigen, dann deutet nichts darauf hin, dass man die heutige generative KI weiterentwickeln kann in Richtung einer solchen allgemeinen künstlichen Intelligenz. Da bräuchte es ganz andere Modelle, an denen wird auch geforscht, aber man ist da noch in einem viel früheren Stadium. Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde. Und mal ganz ehrlich, wenn das so weit kommt, dann haben wir hier auf dem Planeten ganz andere Probleme, glaube ich, als den Niedergang der heutigen Softwareindustrie.
Das stimmt leider. Ja, schauen wir uns nochmal beim Thema SaaS-Geschäftsmodelle genauer an. Sie sagen, dass viele heutige SaaS-Geschäftsmodelle auf sogenannten Seats basieren, also menschlichen Nutzern. Wenn aber künftige Agenten die Arbeit übernehmen, verändert sich doch die komplette Monetarisierung. Werden viele SaaS-Anbieter daran scheitern?
Ja, dieses Argument, das Monetarisierungsmodell passt ja nicht mehr und deswegen müssen ja Softwarefirmen zugrunde gehen, weil sie keine Seats mehr verkaufen können wie in der Vergangenheit, das höre ich ständig und kann es überhaupt nicht verstehen, weil die Softwareindustrie ist seit Jahrzehnten geprägt dadurch, dass sich Monetarisierungsmodelle ändern müssen. Also ich komme aus einer Welt, ich habe meine erste Softwarefirma gegründet, das war auch eine B2B-Softwarefirma, da hatte man Softwarelizenzen verkauft. Also da gab es dann einen Wartungsvertrag hinterher, ja, aber man war auf diese einmaligen Verkauf der Softwarelizenz abhängig, ein Modell, was übrigens bei SAP zum Teil heute noch gilt. Und dann wurde die Cloud erfunden. Oder erstmal gab's dann hier ja eine andere Architektur und hier Client-Server-Architektur nannte man das. Hat dann schon bedeutet, dass Lizenzen sich ändern mussten und dann hatte man Client-Lizenzen verkauft und Server-Lizenzen verkauft. Ja, dann kam die Cloud und mit ihr die Subskriptionen. Ja, heute sagt man Subskriptionen ist ein Auslaufmodell. Damals war es was ganz Neues und die Softwarehäuser mussten sich umstellen vom Lizenzverkauf auf eben das Vermieten von Software. Das ist übrigens heute schon. Diese Subskriptionen sind zum Großteil bei den modernen Softwarefirmen heute usage-basiert, also benutzungsbasiert und nicht nur auf der Basis von Benutzern. Also wenn die Benutzer es nur gelegentlich benutzen, die Software, bezahlen sie weniger, als wenn sie es häufig benutzen. Und im Endeffekt, diese Monetarisierungsmodelle kommen und gehen. Ich muss eine Möglichkeit finden, die Agenten vernünftig zu bepreisen, je nachdem, wie viel sie tun. Das Stand der Dinge macht man das heute mit den sogenannten Tokens. Das kann man machen, also die nutzen halt KI und die KI-Modelle zählen, wie viel verbraucht wird von dieser KI-Leistung. Und dementsprechend wird am letzten Ende des Tages die Rechnung gestellt. Entscheidend ist nicht, wie das Modell aussieht, sondern ob die Software den Wert bringt für den Kunden. Wenn das so ist, dann ist er bereit zu bezahlen. Die Rechnungen müssen fair sein. Und gute Software, die ihren Wert im Unternehmen bringt, wird auch weiterhin für ordentliches Geld zu verkaufen sein. Ich sehe nicht, warum es ein Problem sein sollte, wenn jetzt die Seed-basierte Lizenzierung in den Hintergrund tritt.
Welche Unternehmen haben aus Ihrer Sicht dann das beste Setup für diesen Übergang?
Grundsätzlich sollten es eigentlich diese klassischen Statement Systems of Records sein. SAP, ServiceNow, auch Salesforce. Weil da auch der Login-Effekt der Kunden, also die Kunden sind gebunden an diese Software und kommen nur ganz schwer weg. Ein SAP-System steckt so tief in dem Unternehmen drin, typischerweise, dass es nur ganz schwer rauszubauen ist. Also normalerweise haben die besten Voraussetzungen. Deren Problem ist aber die mangelnde Innovationsfähigkeit. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. In der Regel werden die von ihren Kunden gehasst. Das heißt, Kunden versuchen seit manchmal Jahrzehnten rauszukommen aus dieser Umklammerung, aus diesem Login. Und es wird tatsächlich den Kunden mit KI jetzt leichter gemacht, auf andere Systeme zu migrieren. Deswegen sind das nicht unbedingt meine Favoriten bei der Investition. Anpassungsfähiger und auch bei Kunden beliebter sind die jüngere Unternehmen, also die schon in der Vergangenheit, vor KI in den letzten Jahren, diese Riesen angegriffen haben. Also jüngere Firmen wie HubSpot oder Viva oder eben Monday aus Israel. Dies werden nicht als klassisches System of Record gesehen, entwickelt sich aber immer mehr in diese Richtung aus meiner Sicht.
Okay, Sie haben ja Monday.com schon angesprochen und auf Ihrem Blog nennen Sie Monday.com auch ein spannendes Beispiel für eine mögliche Fehlbewertung. Viele sehen das Unternehmen eher als Projektmanagement-Tool oder Work-Management-Software. Warum glauben Sie, dass der Markt Monday unterschätzt?
Projektmanagement-Tool ist ja auch nicht falsch, da kommt Monday her. Monday hat 250.000 Kunden, die das zum Teil, vielleicht sogar zum Großteil, wenn man eine Anzahl der Kunden annimmt, als Projektmanagement-Tool benutzen. Aber die Story, warum Monday, also die haben 80% oder 85% ihres Wertes verloren. Warum? Weil die Kundenanzahl nicht mehr so toll wächst. Ja, weil ihre Kundenakquise kaputt gegangen ist, dadurch, dass, wie ich eben schon beschrieben habe, das digitale Marketing, SEO, Performance-Marketing nicht mehr so funktioniert wie früher. Aber muss denn eine Firma, die schon 250.000 Kunden hat, unbedingt Tausende von neuen Kunden jedes Quartal dazugewinnen, nur weil sie das vor 2-3 Jahren noch getan hat? Nein, wenn sie gelingt, mit den bestehenden Kunden zu wachsen und aus diesen Kundenkreisen diejenigen rauszufiltern und mit denen zu wachsen, die in der Lage sind, sehr, sehr viel mehr mit dem Unternehmen zu machen. Und das ist bei Monday der Fall. Und das sind eben nicht nur 250.000 kleine Unternehmen, so wie man das vielleicht vermuten könnte. Das ist ja nur ein Projektmanagement-Tool. Nee, das sind inzwischen eben sehr, sehr große Unternehmen, die 50.000, 100.000 sogar, gibt eine Kundenkohorte mittlerweile relativ groß, die über $500.000 im Jahr für Monday ausgeben. Und das sind natürlich nicht die kleinen Nutzer eines Projektmanagement-Tools. Und für mich ist die Geschichte unverstanden. Ich halte sie auch für sehr, sehr innovativ, was sie da hier aus Israel heraus machen mit Monday. Und ja, also ich sehe, dass die sich auch im Bereich KI rund um agentenbasierte Tätigkeiten sehr gut weiterentwickeln. Deswegen finde ich nichts Schlimmes daran, wenn das eine Work-Management-Software ist, weil Arbeit muss gemanagt werden. Und zukünftig ist es halt die gemeinsame Arbeit von Menschen gemeinsam mit KI-Agenten. Und warum soll nicht eine Firma, die schon seit ein paar Jahren an der Börse ist, immerhin noch ein junges Unternehmen, nicht innovativ genug sein, um diese Art der Arbeit für das KI-Zeitalter zu unterstützen?
Und woran würden Sie in den nächsten Quartalen erkennen oder festmachen, ob Ihre Investmentthese falsch ist?
Also meine Investmentthese bei Monday ist dann falsch, wenn die Marktanteile im oberen Kundensegment nicht weiter wachsen. Also mich stört überhaupt nicht, wenn die Kundenanzahl insgesamt nicht weiter wächst. Mich würde stören, wenn der Umsatz nicht weiter wächst oder die Profitabilität deutlich leiden würde. Und messen kann man das wahrscheinlich an der Erosion der Kundenbasis im oberen Segment. Da gucke ich besonders hin.
Ja, und damit wären wir dann auch mal wieder am Ende des Podcasts angelangt, den ich gerne mit einer Schnellfrage- und Antwortrunde schließen würde. Sind Sie bereit, Herr Waldhauser?
Ja.
Die meist unterschätzte Tech-Aktie aktuell?
Dann wahrscheinlich Monday.
Das größte Risiko für SaaS-Investoren?
Tatsächlich die Erfindung von allgemeiner künstlichen Intelligenz, echte künstliche Intelligenz, an die ich aber nicht glaube.
Was sollten vor allem Plutus-Kunden unbedingt wissen?
Wahrscheinlich, dass man gemeinsam mit mir in meine Strategie investieren kann, wenn man das möchte, als Plutus-Produkt.
Das war eine extrem spannende Diskussion, Herr Waldhauser. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast gewesen sind.
Sehr gerne.
Wir haben heute gelernt, warum KI Enterprise Software wahrscheinlich nicht zerstört, sondern neu strukturiert, weshalb gerade Systems of Record und datenstarke Plattformen im KI-Zeitalter sogar gewinnen könnten und warum der Markt viele SaaS-Unternehmen aktuell möglicherweise zu pessimistisch bewertet. Und damit auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn Sie gerne mehr über High Growth Investing erfahren möchten, dann besuchen Sie doch gerne den Blog von Herrn Waldhauser oder die Plutus Website. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, bewerten Sie ihn auch gerne auf Spotify oder Apple Podcast und teilen Sie die Folge mit anderen Tech- und Börseninteressierten. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. Bis zur nächsten Folge.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutus Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung, ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung der Plutus Vermögensverwaltung AG zulässig.